Herr Dr. Hinsel, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke herzlich für die Einladung und ich freue mich vor allem auch auf die Aussprache. Es soll hier nicht eine Einbahnstraße sein, sondern für mich sind gerade die Gespräche im Rahmen von Veranstaltungen oder bei anderer Gelegenheit ein ganz, ganz wichtiger Erfahrungsbereich. Das war schon in meinem gewissermaßen früheren Leben als Politiker so. Ich war 38 Jahre im Bayerischen Landtag, also habe eigentlich fast drei Viertel oder mehr meiner Lebenszeit von jetzt mehr wie 74 Jahren im öffentlichen Raum verbracht, weil ich mit geprägt worden bin, gerade sowohl in meinem kirchlichen Bezügen wie auch dann in Richtung politisches Engagement durch die katholische Landjugendbewegung. 1974, also geboren 1940, 1974 als Landessekretär der katholischen Landjugend. Dann tätig war unter uns ist Hans Weber, ein Freund aus dieser Zeit, Bundesgeschäftsführer der Landvolkbewegung. Und es hat mich entscheidend geprägt für meinen Bezug und zu meinem Leben in der Kirche. Ich sage ganz offen, wenn ich nur die Verkündigung, die kirchliche Gemeinschaft in meinem heimatlichen Bereich erlebt hätte, wäre ich wahrscheinlich in derselben Situation wie 80% meiner Klassenkameraden, so über den Daumen gepeilt, die alle nicht im Bruch mit der Kirche leben, aber auch Kirche für ihr Leben nicht mehr eine wesentliche Größe, ist einfach ein Prozess der Entfremdung. Nun, der Titel ist doppeldeutig, er ist gewollt doppeldeutig. Zu den Rändern gehen und Randerscheinung womöglich werden, beide Fragestellungen hängen eng miteinander zusammen. Natürlich ist immer die ganz grundsätzliche Fragestellung, die ich heute also jetzt hier zunächst einmal jedenfalls nicht vertieft nachgehe, aber dass wir uns immer wieder bewusst machen, was ist denn die Aufgabe und der Zweck der Kirche? Die Kirche ist ja nicht Selbstzweck. Die Aufgabe der Kirche ist, den Menschen in der jeweiligen Zeit und unter den unterschiedlichsten Lebensbedingungen und Kulturen die Botschaft des Evangeliums zugänglich zu machen. Jesus verständlich und zugänglich zu machen. Und an der Aufgabenstellung in der jeweils konkreten Zeit müssen wir alles messen. Strukturen, Ämter, alles, was letztlich die Kirche prägt. Es ist vorher schon sichtbar geworden, in der Einführung und in Erinnerung gerufen worden, dass wir wohl in einer Phase der Kirche leben, die epochale Bedeutung wohl haben wird. Ein bedeutender Mann der Kirche, Kardinal Kaspar, hat es bei einer Veranstaltung in der Katholischen Akademie in München im November, denke ich, war es 2011, so formuliert, ich zitiere: Was wir gegenwärtig erleben, ist das Zuendegehen einer Epoche der Kirchengeschichte. Man kann diese Situation bis zu einem gewissen Grad vergleichen mit dem Ende der alten Reichskirche in den napoleonischen Kriegen und dem Wiener Kongress, also 1814, 1815. Damals kam es zur Säkularisierung des Kirchengutes und damit zum Ende der feudalen Reichskirche. Dies wurde als Unrecht empfunden und war es auch. Es war der Zusammenbruch des gesamten damaligen Kirchensystems, der Verlust politischer und wirtschaftlicher Macht, was in manchen Gebieten zu einer materiellen wie kulturellen Verarmung führte. Es war, so Kaspar weiter, es war ein schmerzlicher Umbruch, der aber zu einem neuen Anfang und zu einem Aufbruch, zu einer neuen Gestalt der Kirche wurde, nämlich zu der Volkskirche, wie die Älteren von uns sie bis 1933 und dann in einer kurzen Phase nach dem Zweiten Weltkrieg kannten. Die Kirche hatte ihre politische und wirtschaftliche Macht verloren, sie hatte dafür aber moralische Autorität gewonnen. Das war dadurch möglich, dass sie sich auf ein konsistentes katholisches Milieu und auf bedeutende Laienverbände stützen konnte. Aus der feudalen Reichskirche war eine milieugestützte Volkskirche geworden. Ende des Zitats. Damit will ich zunächst nur mal in Erinnerung rufen, dass die Kirche immer wieder tiefgreifend, bis in gewissermaßen in die jüngste Zeit hinein, tiefgreifende äußere Veränderungen erlebt hat, ohne dass sie deswegen in ihren Grundfesten erschüttert wurde, aber es gleichwohl natürlich Veränderungen waren, die die Kirche auch kräftig durchgerüttelt haben. Und dass sicher oft zum Moment der Veränderung noch nicht erkennbar ist, wo es hinführt und damals in diesen Momenten der Säkularisation natürlich noch nicht erkennbar war, dass 30, 40 Jahre zum Beispiel viele Klöster neu aufgeblüht sind mit einer geistlichen Ausstrahlung, nachdem die weltliche Macht damit verloren ging. Nun heißt es natürlich nicht, dass man sich immer solche Erschütterungen herbeiwünschen muss. Sie kommen gegebenenfalls, ohne dass wir gefragt werden. Aber vielleicht werden wir dann weniger geschockt und werden wir manchmal auch ein gutes Stück gelassener, wenn es eben solche Entwicklungen gibt. Wir haben ja gerade im letzten Wochenende, Freitag, Samstag in Magdeburg, die vierte Veranstaltung des Dialogprozesses erlebt. Und zunächst war ja ein Rückblick, ja, wie es waren denn jetzt die letzten Jahre, und einvernehmlich wurde eigentlich festgestellt, sowohl von Seiten der Laien wie der Bischöfe, aber gerade in dem Fall war mal ausnahmsweise besonders wichtig, was die Laien dazu gesagt haben. Es war durchgängig, sie waren ja mit dabei, die Erkenntnis, ja, in den letzten 4 Jahren hat sich viel in unserer Kirche auch zum Positiven verändert, im Sinne einer offeneren Gesprächskultur, im Sinne einer größeren Dialogbereitschaft. Möglich, meine Damen und Herren, war das nur durch eine ganz tiefe Erschütterung. Ohne die tiefe Erschütterung der Erfahrung sexueller Missbrauch im Jahr 2010 und allem, was danach sich entwickelt hat, gäbe es keinen Dialogprozess, gäbe es alle diese auch positiven Aufbrüche nicht. Dazu kommt, dass jetzt natürlich mit Papst Franziskus gewissermaßen ein Eisbrecher da ist für den Weg zu einer angstfreien Kommunikation in unserer Kirche. Wobei es natürlich schon eine bedenkliche Zustandsbeschreibung ist, wenn der sehnlichste Wunsch vieler engagierten Katholikinnen und Katholiken die Möglichkeit der angstfreien Kommunikation in unserer Kirche ist. Diese tiefe Verunsicherung, diese Krise oder jedenfalls dieser Veränderungsprozess, ich will es einmal neutraler beschreiben, hat natürlich Ursachen, die wir mit bedenken müssen. Warum ist es so? Ich bin im ländlichen Bereich aufgewachsen, so richtig meine Kindheit in einem geschlossenen, katholisch-ländlichen Milieu. Im Leben der Kirche dabei sein, Glauben gewissermaßen, war soziale Norm. Es war eine Selbstverständlichkeit, kirchliches Leben und der Rhythmus des Lebens in der Gemeinde. Glaube war damit natürlich nicht immer bewusste Entscheidung, nein. Es kam ein Veränderungsprozess, den ein Pfarrer in unserem Landkreis dann vor 30 Jahren schon so beschrieben hat. Er hat gesagt, früher sind bei uns diejenigen aufgefallen, die am Sonntag nicht regelmäßig zur Kirche gingen. Jetzt fallen diejenigen auf, die jeden Sonntag gehen. In dem Maße, wie sich gesellschaftlich die Bindung der Milieus und der Sozialkontrolle stärker aufgelöst hat, mit dem ganzen Prozess der Zeit der 1960er, 70er Jahre. In dem Maße, wo Autorität, Gehorsam gewissermaßen nicht die Grundorientierung für das Verhalten war, hat auch im kirchlichen Bereich genau diese Art von Bindung und Glauben ihre Kraft verloren. Nicht mehr der Gehorsamsglaube, der Leistungsglaube, den wir erlebt haben, wenn du brav bist, die Drogen mit Gott als Erziehungsmittel, dann ist der liebe Gott zu dir auch lieb und so weiter. Nein, die Veränderung führt dazu, dass wir früher oder später eine bewusste Entscheidung brauchen. Unsere Bischöfe haben diese sich wandelnde Situation in einem Schreiben an die Priester im Oktober 2012 folgendermaßen begonnen. Zitat, als Kirche befinden wir uns in einer Übergangssituation, die sehr unterschiedlich erfahren wird, aber alle betrifft. Zu Recht erwarten die Menschen von uns, dass wir glaubwürdig sind, damit die Botschaft von Gott auch in veränderter Zeit Gehör findet. Die Frage oder die Alternative, die Aufgabe, die sich dabei immer wieder stellt, nicht nur in der Kirche, jetzt in der Kirche, ich habe es genauso erlebt, in anderen Bereichen starker Veränderungen, Umbrüche im ländlichen Raum oder in gesellschaftlichen oder beruflichen, in Branchen, in Gruppen, ist letztlich immer die Frage, wollen wir in der Situation den Wandel aktiv gestalten oder erleiden wir den Wandel? Bezogen auf eine Gruppe, aus der ich ja komme, aus der Landwirtschaft, habe ich dann damals locker als junger Mensch die Haltung des Bauernverbands zum Strukturwandel so beschrieben, deren Haltung ist hinhaltender Widerstand, um ehrenvoll zu kapitulieren. Das kam mir wieder in Erinnerung, wenn ich vieles im kirchlichen Raum beobachte. Den Wandel nur als Bedrohung sehen, nur als Niedergang, der Bezug zu den großen Statistiken der Volkskirche, aber damit können wir sicher die Gegenwart nicht gestalten. Der kürzlich verstorbene Münchner Religionsphilosoph Eugen Bieser hat immer von der Glaubenswende gesprochen. Das heißt von der Wende, dass Glaube eben nicht mehr einfach Gehorsamsglaube ist. Kommt aus der Autorität, sondern Glaube, der sich entwickeln muss als Erfahrung, der sich entwickeln muss im Sinne des Suchens, ein Verantwortungsglaube gewissermaßen. Und darauf wird es entscheidend ankommen, ob wir dies vermitteln können. Und das ist schwer. Wir erleben es ja bis in unsere familiären Bereiche hinein. Glaube kann man nicht einfach weitergeben. Jetzt in Magdeburg war wieder, wie bei vielen anderen Anlässen, das Thema Weitergabe des Glaubens. Ich kann aber den Glauben nicht weitergeben wie ein Vermögen. Eugen Bieser hat dazu geschrieben, ich zitiere ihn nochmal, wir haben es verlernt, die Menschen so anzusprechen, dass sie den Glauben als Antwort auf ihre Existenz erfahren und im Glauben eine Antwort auf das finden, was sie insgeheim schon immer gesucht haben. Die Kirche war in der Vergangenheit im hohen Maße Moralinstanz, urteilend und belehrend, und so wird sie auch weiterhin empfunden. Die Frage ist jetzt, versteht sie sich weiter primär als Moralinstanz oder als Heilsinstanz und als Heilsgemeinschaft? Und welche prägenden Formen können wir entwickeln oder Sprache damit nach der Angstpädagogik von früher, Sündenängste, Höllenängste, Teufelsängste, Angst, die Liebe Gottes zu verlieren, wenn man nicht dies oder jenes erbringt, wie finden wir die neuen Zugänge? Das ist ein weites Feld und es ist etwas, wo es nicht einfach auf Cleverness ankommt. Ist auch etwas, was wir letztlich, ja, was letztlich schon in der Glaube ist Gnade. Und letztlich Gott überlassen müssen, aber auf der anderen Seite dürfen wir uns ja nicht einfach zurücklehnen und sagen, mein Gott, lieber Gott, mach mal, wir wissen nicht. Nein, es geht immer darum, dass wir das uns Mögliche tun, als uns auch solchen Fragestellungen stellen. Für die Wirkung auf die Menschen, für die Annahme der Botschaft und für ihre Stellung und ihre Wirksamkeit in der Gesellschaft ist ganz wesentlich, wie die Menschen die Kirche und ihre Repräsentanten erleben und uns alle miteinander erleben. Wir sind als Menschen in allen Bereichen immer wieder, ja gewissermaßen, der Situation ausgeliefert, dass wir, gerade wenn es etwas Neues ist, etwas vielleicht, was uns auch nicht irgendwo angenehm ist, dass wir die Aufmerksamkeit, die Offenheit für eine solche Nachricht, für eine solche Botschaft davon abhängig machen, wie glaubwürdig diejenigen sind, die dieses vertreten. Ich habe das persönlich oft erlebt in politischen Diskussionen. Wenn A gewissermaßen etwas vertreten hat, was nicht in meiner Denke war, dann habe ich gesagt, naja klar, Schublade 17, der ist halt schon immer so gewesen. Aber wenn einer, womöglich aus den eigenen Reihen, was Ähnliches gesagt habe, den ich aber schätzen gelernt habe, durch Nachdenken, durch überlegte Argumentation, gesagt, ah, wenn der Peter, ich denke jetzt gerade an eine bestimmte Person, wenn der Peter das sagt, der Peter Schmidt oder was, Mensch, ja, der redet eigentlich nicht leichtfertig dahin. Wenn wir erlebt werden als ja, nur belehrend und sonst etwas, nein, dann werden wir kaum Gehör finden. Deswegen so bedeutsam, was jetzt in Magdeburg auch so sehr betont worden ist, das Leitbild einer hörenden und dienenden Kirche. Das heißt natürlich dann ein Abschied nehmen von vielen Kirchenbildern und Ansprüchen, die uns vertraut sind. Ich glaube, dass etwas vom Schmerzlichsten heute für viele, ja auch Amtsträger, aber nicht nur Amtsträger ist, dass wir in den letzten Jahren natürlich oder Jahrzehnten schon einen grundlegenden und umfassenden Machtverlust der Kirche in ihrer Bedeutung und in der Wirkung auf den einzelnen Menschen erfahren und ebenso in ihrer Wirksamkeit in der Gesellschaft. Aber vielleicht kann gerade dieses, mit Blick jetzt auch auf die Gesellschaft, die Chance sein, zu, ja vielleicht oft zum Kern vorzustoßen und sich auch eine neue Glaubwürdigkeit zu erarbeiten. Zu Beginn des Dialogprozesses wurde ja immer diskutiert, quasi es gäbe eine Alternative, die Vertiefung des Glaubens und strukturelle Debatten. Strukturen, habe ich vorher gesagt, sind kein Selbstzweck, aber von den Strukturen her wird ganz wesentlich bestimmt, was die innere Entwicklung in einer Gemeinschaft betrifft. Die innere Lebendigkeit, die geistige und geistliche Kraft, die Anziehungskraft und Wirkkraft der Kirche hängt entscheidend davon ab, welche innere Lebendigkeit in ihr ist. Und deswegen ist die Thematik Gesprächskultur so wichtig. Angstfreie Kommunikation. Ob sie sich aufgrund mangelnden, ich sage jetzt mangelnden Gottvertrauen zum falschen Verklärung der Vergangenheit selbst lähmt oder in einer wirklich Sicht der Tradition und den damit verbundenen ständigen Wandel ihre Situation sieht und dann auch entsprechend begreift. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Strukturen, zwischen innerer Entwicklung in der Kirche, zwischen der Wahrnehmung von außen und damit eben der Wirksamkeit. Und wir haben in unserer Kirche ganz spezifische Selbstgefährdungen. Die Gefahren, oder wie man es immer bezeichnen will, sind nicht die, Anführungszeichen, Feinde von außen. Die größte Gefährdung sind wir mit unseren ja, inneren Selbstgefährdungen. Die größte Gefahr ist zum Beispiel die Verbindung von hohem Anspruch an die Menschen bei gleichzeitiger Tabuisierung und Verdrängung von Unwahrhaftigkeiten in der Kirche. Oder dieser fatale Selbstschutzreflex, wenn wir Menschen nicht erreichen, wenn ein Verein, ein Verband, wer auch immer, oder eine Firma oder eine Partei immer weniger Menschen erreicht, dann werden sie, wenn sie nicht schon völlig irgendwo geistig abgestorben sind, dann werden sie sich selbstkritisch fragen, warum ist das so? Der gefährliche kirchliche Selbstschutzreflex ist, mein Gott, so sind es halt die Menschen heutzutage. Sie wollen halt nichts Verbindliches und nichts Unbequemes mehr hören, aber wenn das so ist, an uns liegt es ja nicht. Zu den Selbstgefährdungen der Kirche zählt die mangelnde Transparenz über die Wege und die Begründungen zu Entscheidungen. Eine der ganz großen Gefahren in unserer Kirche, wo Transparenz und gute Gremienkultur fehlen, entwickelt sich nämlich andere Wege der versteckten Einflussnahme bis hin zu schleichenden Vergiftungen, Marscheleien, Denunziationen. Eine gute Führungs- und Gremienkultur zeigt sich darin, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Gremienmitglieder ohne Risiko widersprechen können. Ich hatte eine Schlüsselerfahrung dann auch für meinen eigenen Werdegang als Führungskraft in verschiedenen Bereichen. Ich war im Frühjahr 1987 mit Freunden aus dem Zentralkomitee, eigentlich mit dem damaligen Teil des Präsidiums in Polen unterwegs. Kontakte mit dem Club der Intelligenz etc. Wir waren auf dem Weg mit dem Auto von Krakau nach Danzig, um dort in den Räumen des Bischofs Lech Walesa zu treffen. Und wir haben immer, heute kann man sich das nicht mehr vorstellen, krampfhaft gesucht, was ist denn in Deutschland notwendig. Haben immer versucht, ein deutschsprachiges Radio zu erreichen. Und dann endlich, und dann war gerade die Nachricht über die Barschel-Krise oder ganze Tragödie dann. Dann sagt Werner Remmers, der mit dabei war, damals schon lange Führungserfahrung in der Politik, Minister, Fraktionsvorsitzender, sagt er, der beste Selbstschutz ist, wenn die Mitarbeiter ohne Risiko widersprechen können. Lehre aus der Kirche. In den Dokumenten zu Limburg ist unter anderem auch nachzulesen, wenn die fragen, warum haben Sie denn nicht widersprochen als Gremiummitglied? Sie haben doch auch aufgehört. Mein Gott, am Bischof widerspricht man nicht. Und in der Pfarrei heißt es dann, dem Pfarrer widerspricht man nicht. Meine Damen und Herren, geht mir nicht darum, Kirche zu kritisieren. Wir sind alle miteinander Kirche. Aber ich habe vielleicht ein bisschen einen schärferen Blick darauf, weil ich viele Dinge, obwohl jetzt mitten wieder in der Kirche, ich habe nie geglaubt, ich wollte nach der Politik, 38 Jahre Politik, eigentlich nicht mehr ständig wieder in Konferenzen und Reisen unterwegs sein. Es ergab sich eine ganz bestimmte Situation, dass ich die Aufgabe dann übernommen habe. Nicht zuletzt deswegen, weil, das will ich hinzufügen, mein Glaubensverständnis sich heute in besonderer Weise ausdrückt in einer Formulierung von Martin Buber, der da mal formuliert hat, Gott spricht zu den Menschen durch die Aufgaben und Menschen, die er ihm in den Weg schickt. Und ich hatte die Sache jetzt, die K zweimal schon abgelehnt und ob es wieder kam, habe ich gedacht, na gut, also, und ich hätte dann auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber ich habe so gesehen, da ich mich nicht immer und ein Leben lang nur im Innerkirchlichen bewegt habe, gleichzeitig auch immer noch den Blick von außen her und natürlich auch den Vergleich mit anderen Bereichen. Und wir können übrigens aus Limburg viel lernen. Beispielsweise, dass eine schwierige Situation aufgenommen wurde, dass eine unabhängige Kommission alle gehört hat. Das ist auch nicht Standard in der Kirche. Und dann ein entsprechendes Gutachten gemacht hat und das veröffentlicht wurde. Und es war ausschlaggebend, dass nicht neue Verschwörungstheorien alles vergiften. Sollte die Schule machen. Oder später die Erklärung des Domkapitels. Finde ich ein wichtiger Schritt, dass das Domkapitel auch jetzt dazu steht und sagt, ja, wir haben auch gravierende Fehler gemacht. Und aus Limburg lernen heißt eben auch, zu sehen, was alles entstehen kann bei entsprechenden, ja, bei entsprechenden Konstellationen von Personen, wenn dann solche strukturellen Möglichkeiten ja entsprechend ausgeschöpft werden, auch aus dem falschen Amtsverständnis heraus, was das Amt eines Bischofs betrifft. Für unsere Kirche ist, glaube ich, gegenwärtig, und dann will ich die innerkirchlichen Fragestellungen aber verlassen, aber die anderen, das Wirken in der Gesellschaft hängt eben untrennbar stark zusammen mit unserer kirchlichen Situation. Ich glaube, eine der größten Aufgaben ist gegenwärtig in unserer Kirche, die richtige Verbindung zu finden zwischen Vielfalt und notwendiger Einheit. Vielfalt im Sinne der Vielfalt der Glaubenswege und der Frömmigkeitsformen. Der erste Interviewband von Kardinal Ratzinger mit Seewald, dem Journalisten, Salz der Erde, enthält eine Passage, ich weiß noch, wie ich heute, wie ich die gelesen habe, auf eine entsprechende Frage antwortet Kardinal Ratzinger, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und wenn Sie in unsere Kirche hineinschauen und in die Kirchengeschichte, die Vielfalt der Prägungen etwa der unterschiedlichsten Ordensgemeinschaften, die oft als Antwort auf eine bestimmte Aufgabenstellung in dieser Zeit entstanden sind. Momentan hat man in unserer Kirche immer wieder den Eindruck gewinnen können, also Angst, Vielfalt ist Bedrohung, Vielfalt ist Reichtum, aber, und das gilt jetzt sowohl für die Inhalte wie für die Strukturen, Papst Franziskus sagt, er möchte die Aufgaben Weltleitung der Weltkirche und Ortskirchen anders balancieren, weg vom bisherigen Trendzentralismus der letzten Jahrzehnte. Es wird aber ganz wichtig sein, die richtige Verbindung zu finden von Vielfalt und Einheit. Notwendige Einheit, damit wir eine gemeinsame Identität haben, damit Kirche uns gemeinsam Heimat bleibt trotz aller unterschiedlichen Ausformungen von Glaubenswegen, Frömmigkeitsformen und der notwendigen unterschiedlichen Ausprägung natürlich in einer Weltkirche in ganz unterschiedlichen Bedingungen. Auf den Weg zur Randgruppe in der Gesellschaft, die Rolle und die Zukunft der Kirche in unserer Gesellschaft. Zahlenmäßig sind wir gewissermaßen ja schon auf dem Weg der Minderheit, es wird nur nicht so wahrgenommen. Ich habe selbst gestaunt, wie ich vor, weiß jetzt nicht mehr, 3 Jahren lese, dass in der Stadt München mittlerweile die Christen, katholisch-evangelisch gemeinsam, schon knapp unter 50% sind. Alle denken in dem katholischen München, der Anteil der Katholiken bei etwa 37% und der andere Anteil evangelisch. Für unsere Wirksamkeit in der Gesellschaft wird auf Dauer ausschlaggebend sein, die Qualität dessen, was wir zu sagen haben. Meine Damen und Herren, egal wo Sie hinschauen, in welche Aufgabenfelder gesellschaftlichen Bereiche, auch wenn Sie in Vereine und Verbände hineinschauen, die Entwicklungen werden immer geprägt von den engagierten Minderheiten. Jede Gemeinschaft lebt davon und wird auch davon geprägt. Im Verein ist es die kleine Minderheit, die das Vereinsleben trägt. Aber auch in den Gesellschaften, alle neuen Entwicklungen, wenn ich jetzt in den politischen Raum gehe, wie beispielsweise die Umweltbewegung oder in andere Aufgabenstellung, die Hospizbewegung, alles, was im kirchlichen oder im gesellschaftlichen Raum neu entsteht, wenn Sie genau hinschauen, alles Neue beginnt bei einzelnen Menschen, die die Erfahrung des Außenseiters haben, weil sie was Neues denken, was noch nicht gängig ist. Und dann kommt schon mal darauf an, wie wird mit denen umgegangen. Helmut Kohl hat zum Beispiel einmal gesagt, einer seiner größten Fehler war, dass er Herbert Gruhl, der damals als sehr konservativer, aber ganz früh auf den Umweltschutz als Aufgabe gesehen hat, nicht in der Partei gehalten hat, weil Außenseitertyp war. In der Kirche, in dem Alten Testament überall nachzulesen, die Rolle der Propheten, die herausgefordert haben. Für uns in der Gesellschaft, unsere Wirksamkeit wird zunächst einmal davon abhängen, ob wir genügend Menschen aus unseren Gemeinschaften haben, die bereit sind, ins öffentliche Leben und in die Auseinandersetzung in einer offenen und pluralen Gesellschaft zu gehen. Politisches Engagement im weitesten Sinne, Vereine, Verbände und natürlich in den Parteien im gesellschaftlichen Raum. Früher, meine Generation und die noch etwas Jüngeren, sind hier geprägt worden und getragen worden von unseren Verbänden. Gesellschaftliches und politisches Engagement hat in unserer Kirche längst nicht mehr die Bedeutung wie früher. Das läuft gewissermaßen parallel auch zur gesellschaftlichen Debatte, wo ja eher schick ist, über Politik und politisches Engagement eher negativ zu reden. Mit Argumenten wie, ja, weil es christlich ist oder weil es Tradition ist, werden wir keine Mehrheiten gewinnen und nichts bewegen, wenn es irgendwo quer liegt oder sehr kontrovers ist. Es wird darauf ankommen, dass wir die Qualität haben, und es ist eine weit höhere Anforderung wie vor 30 Jahren, wo so Argumente noch gezogen haben und auch die Grundübereinstimmung größer war. Unsere Wirksamkeit wird wesentlich abhängen von der Verbindung, einen inneren Kompass, Werte, für was stehen wir? Eines dessen, was halt viele Menschen in der Politik vermissen, für was stehen sie denn eigentlich, außer dem, dass sie Mehrheit wollen? Für was stehen wir inhaltlich? Verbinden mit Sachkompetenz, zum Dritten mit Engagement, mit Wissen allein bewegt man nichts und mit der Bereitschaft und der Fähigkeit auch zum Kompromiss in einer offenen, pluralen Gesellschaft. Gesinnungsstarke Gruppierungen sind immer gefährdet mit einem Überschuss an Gesinnung und mit oft zu wenig Bereitschaft, sich mit komplexen Sachbereichen auseinanderzusetzen. Das erleben wir im kirchlichen Raum, in Umweltgruppen, in Dritte Weltgruppen und sonst irgendwo. Und diese Verbindung, das heißt aber wiederum, wo Können Menschen im kirchlichen Raum dazu ermutigt werden? Werden sie überhaupt ermutigt? Wie werden sie gestützt? Wie werden sie weitergeführt? Im Kern müssen wir, oder die Aufgabe ist immer wieder, dass es uns gelingt. Nehmen wir jetzt die Fragen des Lebensschutzes, die gegenwärtig so aktuellen Fragen, Sterbehilfe und alles, was damit verbunden ist. Klar zu machen, dass es uns nicht um eine christliche Sondermoral geht, sondern dass wir der Überzeugung sind, dass wir aus unseren Werten etwa mit dem Leitbild des christlichen Menschenbildes für notwendig und richtig halten, mit Blick etwa auf die Gesetzgebung. Dass wir der Überzeugung sind, dass dies für die Menschen gut ist, unabhängig davon, ob sie Christen sind, ob sie eine Kirchenbindung haben und so weiter, und dass wir nicht also jetzt einen Anspruch stellen, eben im Sinne einer christlichen Sondermoral, die wir alle hineinzwingen wollen. Und das ist doch der Kern der Gebote, die zwar weiterhin, der kirchlichen, die weiterhin nur noch als Verbote, kleinlich reglementierende Verbote erlebt werden, aber der Kern der Gebote ist ja, Orientierung zu geben für ein gelingendes Leben. Aber nun heißt es also, mit Qualität in den Argumenten und mit präziser Fähigkeit im Sinne der Kommunikation verständlich zu machen, Menschen verständlich zu machen, die von sich aus keinen Zugang zu unserem Denken haben oder zu unseren Werten oder ihnen jedenfalls nicht so präsent sind, warum es gut ist, solche Argumente zumindest aufzunehmen. Und meine Damen und Herren, gerade bei den Themen des Lebensschutzes, selbst wenn wir am Schluss keine Mehrheiten haben, wird den Kirchen nach wie vor eine große Aufgabe und Rolle auch zugeschrieben und gibt man ihr die Legitimation, sich dazu entsprechend zu äußern. Wir müssen mehr das Verständnis entwickeln, Kirche nicht so sehr im Sinne von Macht, sondern von Salz der Erde. Von einer guten, ja, wenn Sie so wollen, auch Minderheit, aber mit Qualität und Ausstrahlung. Die vielen Fragestellungen, die damit verbunden sind oder verbunden werden können, können wir dann vertiefen. Der andere Aspekt ist, also wir können vor zahlenmäßig Minderheit, da sind wir auf dem Weg zur Minderheit, logisch sind wir zum Teil schon, wir müssen deswegen nicht eine Randgruppe, eine bedeutungslose Randgruppe in der Gesellschaft werden. Das liegt völlig an uns, ob wir gleichwohl Wirkkraft haben, angesichts auch einer Situation, dass wohl noch nie so viele Menschen suchend nach Sinn und Orientierung unterwegs waren wie gegenwärtig. Das andere Thema ist, zu den Rändern zu gehen. Papst Franziskus stellt ja die Armen in den Mittelpunkt und gewissermaßen auch als den Ernstfall des Glaubens. Bischof Förster aus Rottenburg-Stuttgart ist geistlicher Assistent und gewissermaßen der Vertreter der Bischofskonferenz im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, hat uns vor einiger Zeit folgenden Text vermittelt. Eine Schrift eines bedeutenden Menschen, ich werde ihn aber erst anschließend sagen, wer es war. Der schreibt vor Jahrzehnten: Von zwei Sachverhalten wird es abhängen, ob die Kirche noch einmal einen Weg zu diesen Menschen finden wird, die er vorher beschreibt. Der eine Sachverhalt meint die Rückkehr der Kirche in die Diakonie, in den Dienst der Menschheit. Und zwar in einen Dienst, den die Not der Menschheit bestimmt, nicht unser Geschmack einer noch so bewährten kirchlichen Gemeinschaft. Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Man muss nur die verschiedenen Realitäten kirchlicher Existenz einmal unter dieses Gesetz rufen und an dieser Aussage messen, und man weiß eigentlich genug. Es wird kein Mensch an die Botschaft vom Heil und vom Heiland glauben, solange wir uns nicht blutig geschunden haben im Dienst der psychisch, physisch, sozial, wirtschaftlich, sittlich oder sonst wie kranken Menschen. Dann weiter an anderer Stelle, Rückkehr in die Diakonie, habe ich gesagt. Damit meine ich, dass sich Gesellen zum Menschen in allen seinen Situationen, mit der Absicht, sie meistern zu helfen, ohne anschließend irgendwo eine Spalte und Sparte ausfüllen zu müssen, auszufüllen. Damit meine ich das Nachgehen und Nachwandern, auch in die äußersten Verlorenheiten und Verstiegenheiten des Menschen, um bei ihm zu sein, genau und gerade dann, wenn ihm Verlorenheit und Verstiegenheit umgeben. Geht hinaus, hat der Meister gesagt, und nicht, setzt euch hin und wartet, ob einer kommt. Damit meine ich die Sorge um den menschentümlichen Raum und die menschenwürdige Ordnung. Es hat keinen Sinn, mit einer Predigt und Religionserlaubnis, mit einer Pfarrer- und Prälatenbesoldung zufrieden die Menschheit ihrem Schicksal zu überlassen. Damit meine ich die geistige Begegnung als echten Dialog, nicht als monologische Ansprache und monotone Quengelei. Das schrieb Pater Alfred Delp 1944 im Gefängnis. Papst Franziskus, glaube ich, hat es wieder gerade so aufgenommen. Was er dem Geringsten getan hat, hat er mir getan. Die Armen, wer ist das bei uns? Natürlich denken wir sofort an die finanziell Schwachen, bei uns auch fälschlicherweise immer gleichgesetzt mit sozial schwach. Sozial schwach kann man in den höchsten Einkommensgruppen auch studieren. Es ist aber auf der anderen Seite auch falsch, das Leitbild der Armen nur auf die materielle und die ökonomische Frage zu verengen. Die Armen unter uns, all die Menschen zum Beispiel, die Zuwendung brauchen, unsere Aufmerksamkeit, die Einsamen, Menschen mit Behinderung, Menschen, die unter die Räder der heutigen Hektik kommen. Ich glaube, der Schlüssel zu alledem ist, neben der Bereitschaft hinauszugehen, so wie es Pater Delp beschrieben hat und wie es in der Caritasarbeit in vielen Bereichen tagtäglich geschieht, und zwar gerade in dem Geist, was übrigens auch Papst Benedikt in seiner ersten Sozialenzyklika formuliert hat, wo Delp sagt, ohne eine Sparte auszufüllen, den Menschen sich zuwenden, absichtslos, um des Menschen willen. Nicht, weil wir sie damit dann hoffentlich über den Umweg doch in die Kirchenstatistik kriegen, sondern um des Menschen willen. Dass dabei unser Tun und auch eine Identität haben muss, das sind viele Facetten. Aber mir ist es ganz wesentlich, dieses dem Menschen sich zuwenden als Auftrag, absichtslos im Sinne kirchenpolitischer Überlegungen. Weil nur so die Menschen, und die spüren die Menschen ganz schnell, erfahren, sie werden nicht gewissermaßen, nicht in jeder kalkulierte Freundlichkeit. Ich glaube, dass das einer der Gründe ist für die große Wirkung von Papst Franziskus, weil man einfach spürt, das ist nicht, ja, es ist um des Menschen willen. Ein zentrales Leitmotiv für unser Handeln auch in der Gesellschaft ist aus meiner Sicht das, was in Artikel 1 des Grundgesetzes steht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist vom Ursprung her das christliche Menschenbild. Warum haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes das als Artikel 1 gewählt? Weil ihnen bewusst war, dass die ganze Grausamkeit, das ganze Verbrecherische des Nationalsozialismus seinen Ausgangspunkt hatte in dem Menschenbild. Der Herrenmensch und der Untermensch. Ein Redakteur der Zeit hat geschrieben, zusammen mit einem Buch, Warum Gott gebraucht wird, in vielen Passagen auch sehr kirchenkritisch, Herr Jan Ross, und sagt, wir brauchen gerade für die dauerhafte Sicherung der Menschenwürde letztlich den Gottesbezug. Denn wenn die Menschen in der jeweiligen Zeit nach jeweiliger Nützlichkeit interpretieren, was der Mensch und die Würde des Menschen ist, dann wird der Mensch beliebig verfügbar. Da sehe ich einmal eine wichtige Grundorientierung für unseren sozialen und diakonischen Dienst, aber auch eine ganz wichtige Aufgabenstellung für unseren gesellschaftlichen Bereich. Solidarität mit den Menschen in aller Welt. Das Menschenbild ist übrigens gegenwärtig ein sehr aktueller Maßstab im Zusammenhang mit Flüchtlingen, mit Asylsuchenden, mit Menschen aus anderen Kulturkreisen und anderer kultureller Prägung. Auch als Orientierung in der politischen Landschaft. Es gibt Gruppierungen, die beschwören Werte, Familie, Heimat und viele fühlen sich angesprochen, auch Tradition, nur das traditionelle Familienbild zum Beispiel, nur dieses. Und da fühlen sich nicht wenige auch im kirchlichen Raum und andere angesprochen, aber dieselben Gruppierungen grenzen dann wieder Menschen anderer kultureller Prägung aus, werten sie ab, sehen Hass und solche Kräfte können nie und nimmer unsere Verbündeten sein und unsere Heimat sein. Für mich ist dieses Menschenbild eine ganz wichtige Orientierung für die Unterscheidung der Geister. Wir müssen neue Maßstäbe gewinnen in der Solidarität, zum Beispiel mit den Menschen in anderen Regionen dieser Welt. Meine Damen und Herren, zu den großen Selbstgefährdungen in unserer Kirche zählt ja auch diese Verzagtheit, die lähmende Angst, das Klammern an die angeblich so gute alte Zeit. Natürlich ist es gegenwärtig so gesehen auch eine anstrengende Zeit. Es ist ein Hineingehen in einen Weg, dessen Verlauf wir im Einzelnen nicht kennen. Und wo es darauf ankommt, ja auch Gottes Führung zu vertrauen. Natürlich kenne ich persönlich auch diese Versuchung der Resignation angesichts all dieser großen Aufgaben. Und in der Situation hilft mir immer wieder eine Meditation des im März 1980 ermordeten Erzbischofs Oscar Romero, die ich das erste Mal in der vollen Länge gehört habe, bei der Verabschiedung damals von Prälat Sayo als Hauptgeschäftsführer von Miseria. Und ich will Ihnen zum Abschluss auch diese Dimension mitgeben oder beschreiben. Ich zitiere: Es hilft dann und wann zurückzutreten und die Dinge aus der Entfernung zu betrachten. Das Reich Gottes ist nicht nur jenseits unserer Bemühungen, es ist auch jenseits unseres Sehvermögens. Wir vollbringen in unserer Lebenszeit lediglich einen winzigen Bruchteil jenes großartigen Unternehmens, das Gottes Werk ist. Nichts, was wir tun, ist vollkommen. Dies ist eine andere Weise zu sagen, dass das Reich Gottes je über uns hinausgeht. Und an einer anderen Stelle später, wir mögen nie das Endergebnis zu sehen bekommen. Doch, das ist der Unterschied zwischen Baumeister und Arbeiter. Wir sind Arbeiter, keine Baumeister. Wir sind Diener und keine Erlöser. Wir sind Propheten einer Zukunft, die nicht uns allein gehört. Und ich glaube, das vermittelt etwas von dem langen Atem und auch von dem Gottvertrauen, das wir ja haben können. Von Pater Alfred Delp hatten wir das Motto für den Katholikentag 1984 in München: Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Und mit diesem Gottvertrauen sollten wir im Sinne des Katholikentags in Mannheim einen neuen Aufbruch wagen und im Sinne des Katholikentags in Regensburg mit Christus Brücken bauen, unseren Weg gestalten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.